dieser Podcast-Folge erfährst du, wie du durch Düfte, bewusste Kommunikation und Reflexion mehr Gelassenheit und Klarheit in dein Leben bringen kannst. Hört, wie es duftet. Bei uns erzählen Menschen, die mit ätherischen Ölen, Hydrolaten und fetten Ölen arbeiten, wie sie Duft leben und erleben. Herzlich willkommen bei Duft im Gespräch, dem Podcast von aromainfo.at. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Duft im Gespräch. Gerade jetzt, mitten im Winter, spüren viele von uns, wie sehr die dunklere Jahreszeit unsere Stimmung beeinflussen kann. Die kurzen Tage, die Kälte und vielleicht sogar die ersten Herausforderungen, die unsere Neujahrsvorsätze ins Wanken bringen. Doch der Februar hat auch etwas Beruhigendes. Er bietet Raum für Rückzug, Reflexion und das Aufblühen neuer Ideen. Eine perfekte Zeit eigentlich, um innezuhalten und sich mit Themen wie innerem Wachstum, Kommunikation und Balance zu beschäftigen. Deshalb freue ich mich heute ganz besonders, Nadja Sobolewski von Mosaik Beratung bei mir zu begrüßen. Nadja und ich haben uns in Sizilien kennengelernt, an einem dieser magischen Sommerabende, während die Zitronenernte im vollen Gange war. Wir saßen an der Bar unseres Hotels und genossen einen wunderbar mit pflanzlichen, ätherischen Ölen parfümierten Cocktail. Also das war wirklich faszinierend, muss ich sagen. Und wie es so oft ist, Düfte schaffen Verbindungen. Sie laden zu Kommunikation ein. Und genau das ist passiert. Wir kamen ins Gespräch und es wurde schnell klar, dass Nadja eine faszinierende Mischung aus Expertise und Lebensfreude mitbringt. Ihre berufliche Reise begann beim Radio, wo sie ihre Liebe zur Kommunikation entdeckt hat. Ein Studium im Bereich Kommunikationsmanagement folgte und als freie Kommunikations- und Rhetoriktrainerin hat sie unzählige Menschen dabei unterstützt, ihre Botschaften klar und selbstbewusst zu vermitteln. Doch Nadja wollte noch tiefer gehen. Sie hat sich weitergebildet zur psychologischen und systemischen Beraterin und hilft heute Menschen in verschiedensten Lebenssituationen, die verschiedensten Mosaiksteine ihres Lebens zu einem stimmigen Gesamtbild zusammenzusetzen. Was Nadja so besonders macht, ist diese Kombination aus Klarheit in der Kommunikation und einem tiefen Verständnis für die menschliche Psyche. Genau deshalb bin ich so gespannt auf unser heutiges Gespräch. Wie können wir die Kraft der Kommunikation kombiniert mit innerer Reflexion und den positiven Einflüssen von Düften für unser eigenes Wachstum nützen? Darum geht es heute. Liebe Nadja, es ist so schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
Hallo, liebe Ingrid, ich grüße dich ganz herzlich und an der Stelle erstmal ein großes Danke, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf in deinem Podcast und vielen, vielen Dank auch für deine lieben Worte zur Einleitung.
Ja, es ist wirklich unglaublich, diese Kombination finde ich einfach total faszinierend und die vielen schönen Gespräche, die wir schon hatten, herrlich. Oh ja. Ja, ein paar berufliche Fragen einmal vorab. Wie kam es eigentlich zu der Entscheidung, dass du als psychologischer und systemischer Berater arbeiten möchtest und dass du dem Radio den Rücken gekehrt hast?
Ja, genau. Also du hast ja schon angesprochen, so ein bisschen alles losging beim Radio damals. Ich habe da angefangen als Praktikantin. Ja, und mein Chef hat relativ schnell viel Potenzial in mir gesehen, was eben die Kommunikation betrifft und durfte dann auch schnell viele Interviews machen, auch viele Promi-Interviews machen und habe da für mich so ein bisschen selber gemerkt, das ist genau mein Ding, ne? Also auch Menschen, die viel mit anderen Menschen Kontakt haben, die viel oberflächliche Dinge eigentlich auch erzählen müssen als prominente Person, haben sich doch ein Stück weit geöffnet und das hat mir unheimlich viel Freude bereitet. Also das war ja so der erste Anstoß zu sagen, das ist irgendwas, dem möchte ich nachgehen. Da ist ein Talent in mir, dass Menschen sich eben geborgen fühlen, dass die sich gerne öffnen und das habe ich dann eben weiterverfolgt, habe dann auch das Studium angehangen, damals in Köln zum Kommunikationsmanagement und habe das da erweitern können, gerade was die Fähigkeiten in Kommunikation und Rhetorik eben auch anbelangt. Da war das Studium auch ein sehr, sehr wichtiger Meilenstein und habe mich dann relativ schnell nach dem Studium selbstständig gemacht als Kommunikations- und Rhetoriktrainerin und das aber eben eher im Business-Bereich, also Verkaufstrainings, Telefontrainings, alles, was eben in Firmen so auch an Persönlichkeitsentwicklung gefordert wird. Und habe dann eben in der Corona-Zeit gemerkt, das reicht mir nicht. Es bleiben gerade so viele Menschen auch auf der Strecke. Es haben so viele Menschen auch mentale Belastungen. Und ich komme selbst aus einer sehr sozialen Familie. Und da war eben dann die Idee geboren, da in den sozialen Bereich zu gehen. Und durch diese Fähigkeiten, die man eben bei sich selber festgestellt hat, war dann schnell klar, dass der systemische und psychologische Berater genau der richtige Weg für mich ist und habe das bis heute keinen Tag bereut, sondern bin sehr, sehr froh über den Beruf, den ich da ausüben darf und ja, fühle mich da zu Hause und es ist wirklich mehr Passion als Beruf, kann man sagen.
Herrlich, wunderschön. Du hast ein wichtiges Thema angesprochen, die Oberflächlichkeit. Ich glaube, nicht nur in der Kommunikation, sondern generell, wenn man in sozialen Medien zum Beispiel unterwegs ist, sieht man sehr viel Oberflächlichkeit. Wir gehen manchmal aus meiner Sicht ein bisschen zu wenig in die Tiefe.
Definitiv.
Und das betrifft natürlich die Kommunikation. Das betrifft aber verschiedenste Entscheidungen in unserem Leben. Auch wenn wir einkaufen gehen, meistens bleibt die Entscheidung schon an der Verpackung außen hängen. Also ich sage jetzt einmal, die Entscheidung trifft man aufgrund von einer Oberfläche, zum Beispiel eben der Verpackung,
ja,
und vergleicht weniger die Inhalte. Und natürlich, wer sticht, wer siegt, die schönste Oberfläche.
Ja? Die schönste Oberfläche, genau.
Genau. Und gerade im Bereich der Kommunikation ist es wichtig, dass wir beides beherrschen. Einerseits natürlich die Oberfläche, aber auch in die Tiefe gehen können. Und da sind wir gleich beim nächsten Punkt. Menschen, die in die Tiefe gehen möchten oder vielleicht müssen, weil sie das Leben dorthin zwingt. Welche Menschen kommen zu dir und wofür suchen sie Unterstützung?
Ja, also demografisch kann man das gar nicht festmachen. Also es ist wirklich aller Couleur, Männlein, Weiblein, durch sämtliche soziale Schichten oder Berufsgruppen. Das kann man so gar nicht abbilden. Aber eins haben dann doch alle gemeinsam, nämlich eben dieses Bewusstsein auch für mentale Gesundheit. Na, also wir haben es ja ganz, ganz häufig, dass wir uns bei körperlichen Beschwerden eben Hilfe suchen. Das sind wir so gewohnt. Aber viele Menschen scheuen noch ein bisschen und sind ein bisschen schambehaftet, sich eben auch professionelle Hilfe zu suchen, wenn es um mentale Dinge geht. Und dieses Bewusstsein und damit einhergehend ja auch diese Stärke und diesen Mut, den diese Menschen mitbringen, das vereint alle so ein bisschen. Und die Themen sind da ganz unterschiedlich. Wir als Berater behandeln ja keine Fälle mit Krankheitswert, das heißt keine Depressionen oder Burnout-Erkrankungen, sondern Lebenskrisen, möchte ich es mal als großen Oberbegriff nennen. Das kann einmal eine Unter- oder Überforderung im Beruf sein. Das können aber auch ganz persönliche Themen sein, wie Verlust oder Trauer. Das können Themen sein wie Persönlichkeitsentwicklung. Also ich habe das Gefühl, ich stehe an der Stelle und komme nicht weiter. Das macht mich unzufrieden. Aber natürlich auch ganz im Kleinen die Konflikte als Paar, als Eltern. Das sind so die Themen, mit denen die Klienten zu mir kommen und sich da Unterstützung suchen. Und ja, also ich kann das immer und immer wieder bewundern, wenn die Menschen sich diesen Schritt trauen, weil es so viel Entlastung bringen kann und so viel Freude und Glück auch zurück in den Alltag bringen kann, dass man es eigentlich so gut wie jedem Menschen empfehlen kann, weil ich glaube, jeder Mensch in seinem Leben mal an einen Punkt kommt, wo es gut wäre, von außen einfach ein bisschen Unterstützung zu bekommen.
Genau, auch diesen Blick von der Oberfläche in die Tiefe zu gehen. Und das ist oft die Selbstreflexion ganz schwierig.
Das ist es. Es muss bei sich selbst innen drin anfangen. Wie du schon gesagt hast, die Oberflächlichkeit haben wir natürlich viel im Außen. Die ist aber viel im Innen auch, weil wir gar nicht bereit sind, da irgendwo mal reinzugehen, in den Schmerz reinzugehen, in die Trauer reinzugehen, in die Dinge reinzugehen, die mich belasten. Also auch wir oder viele Menschen bleiben innerlich sehr an der Oberfläche, weil es natürlich unter Umständen schmerzhaft sein kann, auch da mal die Verpackung wegzunehmen und mal zu schauen, was eigentlich drunter ist. Ja, und das ist sehr, sehr wichtig. Und da muss man auch nicht immer in die Vergangenheit schauen und man muss auch nicht immer problemorientiert denken. Ne? Man kann auch das sehr schön lösungs- und zukunftsorientiert gestalten, da innerlich mal was anzugehen.
Genau, also das finde ich sehr, sehr spannend und dieser Ansatz ist eben wichtig. Ich kann von meiner Person sagen, ich habe aus den größten Schwierigkeiten meines Lebens den meisten Profit gezogen. Desto tiefer es abwärts ging, umso höher ging es nachher hinauf. Und ich sage immer, man kann sich entscheiden, entweder man zerbricht an einer Herausforderung, die das Leben so bietet und die hat jeder von uns, oder wie heißt das, reicht dir das Leben eine Zitrone, mach Limonade daraus.
Genau,
im ersten Moment hält das, im ersten Moment ist das schwierig, aber es funktioniert mit der entsprechenden Unterstützung. Und so wie du sagst, diese Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, ist vielleicht auch für manche Menschen ein finanzielles Thema. Das ist das Gleiche wie, also professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen und das Kind, der Partner, die Freundin ist nicht der Therapeut. Die haben auch nicht den nötigen Blick von außen. Und da ist es natürlich, sag jetzt einmal in Österreich auf jeden Fall, und ich nehme an, es ist in Deutschland auch nicht viel anders, dass hier natürlich das Ganze privat zu bezahlen ist. Ja. Und ich sage immer, man sollte sich überlegen, ob man sich jetzt einen Urlaub gönnt, wenn man jetzt ein begrenztes Budget zur Verfügung hat, der 2 Wochen dauert, wo man einmal super abschalten kann und vielleicht noch einen Monat zehrt, oder ob man dieses Geld investiert in eine Persönlichkeitsentwicklung, so dass das normale Leben sich auch wie Urlaub anfühlt. Und da finde ich ganz wichtig, dass man hier mal in die Tiefe geht und nicht an der Oberfläche des Kurzurlaubs bleibt, was natürlich auch schön ist. Ich möchte jetzt Urlaub nicht absprechen. Wir beide fahren gerne auf Urlaub. Das wissen wir schon. Und wir erholen uns auch gut im Urlaub. Und das ist natürlich auch wichtig. Aber wenn ich mich entscheiden muss, dann ist es schon aus meiner Sicht einmal wichtig, darüber nachzudenken, wo investiere ich und oder gönne ich mir auch noch eine andere Möglichkeit meines Seelenurlaubes, um hier in die Balance zu kommen. Und da funktioniert natürlich ätherische Öle auch wunderbar. Wir als Aromapraktiker führen ja keine Gesprächstherapie. Wir kommunizieren über den Duft. Das heißt, über Duftvorlieben und über Duftabneigungen können wir bestimmte Einschätzungen machen und Menschen über das limbische System, das ist unser Emotionszentrum, hier in Balance bringen. Und das ist eine schöne Möglichkeit, mit einer Gesprächstherapie zum Beispiel, so wie du es anbietest, oder diese Begleitung, diese lebens- und sozialberaterische Begleitung zu kombinieren mit Duftanwendungen. Düfte können auch Anker sein. Wir arbeiten gern mit Riechstiften. Zum Beispiel, um klarer zu werden, da sind wir bei unserem Einstiegsduft, den ich schon erwähnt habe, die Zitrone. Die Zitrone macht den Geist klar. Aber manchmal will man es gar nicht so klar. Und man will vielleicht mit der Taschenlampe gar nicht in den Keller leuchten, sondern nur mal ins erste Geschoss. Ja? Und da hilft es, wenn man lieber die Urzitrone, die Zetrat-Zitrone verwendet. Die ist nicht ganz so hell, sage ich jetzt einmal, aber trotzdem bietet sie schon die nötige Frische und hilft einem einmal zur Klarheit zu kommen. Apropos Klarheit, was sind denn so die Themen, die dir besonders am Herzen liegen?
Ja, also grundsätzlich liegen mir natürlich alle Themen am Herzen, mit denen meine Klienten zu mir kommen. Aber es gibt wirklich 2 Themen, die meine ganz besondere Aufmerksamkeit bekommen. Das ist einmal das Thema Mental Load, also der unsichtbare Stress, dem vor allem berufstätige Mütter ausgesetzt sind. Hier geht es aber natürlich auch um berufstätige Frauen ohne Kinder oder eben Mütter derzeit ohne Bezahljob. Aber hier stehen mir wirklich die Frauen im Fokus, weil ich glaube, dass wir als Frauen, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen feministisch, aber ich finde, es ist ein unheimlich wichtiges Thema, doch viel mehr stemmen, als man so sehen kann. Also da geht es drum, das Kind kriegt eine Einladung beispielsweise zum Kindergeburtstag und da ist okay, das Kind muss zum Kindergeburtstag, aber wir brauchen ein Geschenk. Wer packt das ein? Wer kauft das wann? Wie kommt das Kind zum Kindergeburtstag? Muss ich da bleiben? Muss ich es wieder abholen? Und all dies ist dieser unsichtbare Stress, der viele eben gerade berufstätige Mütter so unter Druck setzt, dass sie keine Möglichkeit mehr haben, abzuschalten, dass sie keine Minute im Alltag mehr finden, wirklich bei sich zu sein, ein bisschen, wie man so schön neudeutsch sagt, Me-Time zu genießen und da auch mal ganz runterzufahren. Also das ist ein Thema, das ist mir unheimlich wichtig. Ich bin selber selbstständig, habe selber einen Sohn. Also ich weiß auch, wovon ich spreche. Und ich sehe eben, dass vielen da nur ganz kleine Handwerkssachen fehlen, da ein bisschen Struktur und ein bisschen damit auch verbundene Ruhe für sich selber wieder in den Alltag zu bringen. Und du hast es auch so schön gesagt mit dem Urlaubsvergleich, ne? Also es ist natürlich schade, wenn 350 Tage im Jahr sich massiv nach Stress anfühlen und 14 Tage nach Urlaub. Lass uns doch die 350 Tage auch ein bisschen zur Entspannung beiführen, dass wir nicht immer nur auf diese 14 Tage im Jahr hinarbeiten. Ne? Und das ist genau dieses Thema des Mental Loads. Und das zweite Thema ist das Thema Einsamkeit, weil ich glaube, das Thema Einsamkeit ist immer noch ein sehr großes Tabuthema in der Gesellschaft. Niemand gibt gerne zu am Ende, dass er einsam ist. Wir unterscheiden da auch in soziale und reale Einsamkeit, also Also auch, ich kenne Menschen, die sind sozial wunderbar eingebunden. Die haben Freundeskreise, die haben ihre Familie, die haben Kinder, Ehe, Gatte, was auch immer und fühlen sich trotzdem einsam. Ne? Und dann gibt's eben auch die reale Einsamkeit, wo Menschen wirklich keine Kontakte mehr nach außen haben. Die Beobachtung auch da zur Corona-Zeit, dass das massiv verstärkt worden ist, logischerweise durch die Maßnahmen, die getroffen wurden. Und das ist eben ein Thema, da wünsche ich mir in Zukunft viel Aufklärung zu leisten, vielleicht auch in einer Art Experiment da Seminare anzubieten, dass Leute sich verknüpfen können, dass so ein bisschen die schambehaftete Tangente an der Stelle rausgenommen wird, dass die merken, ich bin nicht alleine, es gibt Möglichkeiten, daraus zu treten. Aber auch die Analyse auf der theoretischen Seite, woher kommt es eigentlich? Das ist so ein Thema, ja, das möchte ich in den nächsten Monaten auch mit einem Online-Seminar abdecken und da eben so ein bisschen in das Experiment gehen. Mensch, schaffen wir das nicht, auf der einen Seite eben zu analysieren, wo kommt es her? Und auf der anderen Seite, absolute Wunschvorstellung wäre da natürlich, Menschen einfach miteinander in Verbindung zu bringen und zu zeigen, du bist nicht alleine und du kannst aus diesem Kreislauf austreten und du kannst wieder dich wohlfühlen und nicht einsam fühlen. Ne? Genau, das sind die beiden Themen, die mir da wirklich sehr am Herzen liegen.
Ja, sehr, sehr schön. Ja, das sind wichtige Themen heutzutage. Ich glaube, wichtiger denn je. Und du sprichst zwei Pole an, die wir zum Beispiel in der Psycent-Praktik auch ganz besonders beleuchten. Und zwar das eine Thema ist, Nein sagen zu können. Das ist dieser Stress, dieser unsichtbare Stress, den du angesprochen hast, den viele Frauen vor allem auch haben, wo sie sich nicht abgrenzen können und dann noch einmal und noch einmal und noch einmal. Und man sieht dann, man vergleicht sich mit anderen, kann nicht Nein sagen und dann kommt das Nächste und das noch und das noch und so ergibt eins das andere. Und wer kommt zu kurz? Die Frau selbst. Und für alle Mütter, Frauen, die berufstätig sind oder auch ehrenamtlich tätig sind, die sich hier angesprochen fühlen, habe ich auch einen Dufttipp. Und zwar ein ätherisches Öl, das unterstützt, mehr auf sich selbst zu schauen, die eigenen Grenzen zu wahren und nicht drüber zu gehen, um anderen zu gefallen oder um akzeptiert zu werden oder respektiert zu werden. Hier eignen sich sämtliche Erkältungsöle sehr gut dazu. Zum Beispiel Eukalyptus globulus oder zum Beispiel auch der Rosmarin wäre so ein Klassiker als Duft, wenn man sich schwer tut, hier Nein zu sagen, auch nicht, dass man nicht ausgenützt wird. Das ist auch ganz wichtig, weil es kommen ja dann nicht nur die Kinder, es kommt dann auch noch die Freundin vielleicht oder es kommen die Eltern, die dann noch dies oder jenes brauchen oder am Arbeitsplatz, wo man dann, desto mehr man, glaube ich, in diese Spirale hineinkommt, umso schwieriger wird es, Nein zu sagen. Umso schuldiger fühlt man sich, wenn man nicht Nein sagt. Und hier empfehle ich Frauen, sich in der Früh, passt jetzt eh zum Winter auch dazu, mit einem Erkältungsbalsam die Füße bis über die Knöchel einzuschmieren. Passt auch für die Standhaftigkeit, den Fokus auf die Füße zu werfen oder zu legen und sich die Füße damit einzuschmieren. Das ist das eine Thema der Abgrenzung, auch Nein zu sagen und natürlich sich Unterstützung zu holen. Aber so als Einstieg, was man mal so im Alltag einsetzen kann, ich glaube, einen Erkältungsbalsam hat jeder zu Hause. Und sonst weiß man, wo man den kriegt. Die zweite Variante ist das Thema Einsamkeit, das du angesprochen hast. Die Einsamkeit, die du besprochen hast, ganz ein wichtiges Thema, habe ich auch gesehen zu Corona. Aber ich bemerke noch ein zweites Phänomen, wenn ich Beratungen durchführe, nämlich die Einsamkeit im Kopf. Das heißt, es sind Frauen meistens umgeben von anderen Frauen, werden auch wertgeschätzt und jetzt kommt's, spüren die Wertschätzung aber nicht. Das heißt, ich sage zu einer Frau, wow, du bist so eine schöne Frau oder wow, das hast du so toll gemacht. Die Frau hört es, kann es kognitiv verstehen und auch verarbeiten, aber im Herzen kommt es nicht an. Im Herzen ist sie immer einsam. Und um hier das Herz zu öffnen und wieder zu spüren, sich zu erfüllen an diesen positiven Dingen, an diesem Wohlwollen, das einem von außen entgegengebracht wird, empfehle ich auf jeden Fall die Rosengeranie. Wenn man diesen Duft der Rosengeranie, diese Pelargonien vom Balkon, von den Blumen kennt man es vielleicht, diese Sommerblumen eigentlich auch, ja, wenn man diesen Duft gar nicht leiden kann, dann empfehle ich Muscatella Salbei hier zu nehmen. Oder natürlich immer, wenn es um herzöffnende Themen geht, auch die Rose. Die Rose ist der Duft des Aufblühens und der die Rose schafft auch die Verbindung zur Abgrenzung. Wenn man die Pflanze von der Signatur her anschaut, wir haben hier die Dornen, die die Rose zur Abgrenzung zum Schutz hat, aber oben diese schöne Blüte, die aufgeht mit dem wunderbaren Duft. Also wie gesagt, Rose, um das Herz zu öffnen und wieder zu spüren, wenn einem Wohlwollen entgegengebracht wird, sich nicht mehr so einsam zu fühlen in der Gruppe. Und Erkältungsdüfte, Rosmarin, Eukalyptus globulus, auch um sich leichter dabei zu tun, Nein zu sagen, zum eigenen Wohl. Ja, dann kommen wir zur nächsten Frage, die mich sehr interessiert. Was machst denn du zu deiner Selbstfürsorge? Und Vorsorge auch vielleicht.
Ja, also Selbstfürsorge, ich finde das ganz toll, dass du das ansprichst, weil ich finde, das ist eine Thematik, die viel zu wenig Beachtung findet. Gerade wir Menschen in den sozialen Berufen sind ja doch täglich mit auch schweren Geschichten oder schwierigen Schicksalen konfrontiert. Und da kommt die Selbstfürsorge meistens zu kurz. Also was bedeutet Selbstfürsorge? Heißt eigentlich nichts anderes als die Achtung der eigenen mentalen Gesundheit unter den Außeneinflüssen, die wir ebenso haben. Und da verbinden sich auch unsere Wege wieder, weil auch da Düfte in meiner Welt eine große Rolle spielen. Also meine Selbstfürsorge gestalte ich eben so, dass ich A, viel in der Natur bin. Wir haben ja seit neuestem auch einen kleinen Hund. Da bietet sich das immer gut an und der zwingt einen quasi auch nach draußen. Das ist immer eine sehr, sehr schöne Komponente, die da wirklich auch zum Runterfahren dient. Und der zweite Punkt sind eben so kleine Meditationen und die immer begleitet bei mir auch mit Düften. Habe ich durch dich kennenlernen dürfen, Ingrid, habe ich dann auch ein bisschen weiterverfolgt, auch hier bei mir in der Heimat und muss sagen, dass das wirklich ein ganz großer Punkt ist, wunderbar abzuschalten, positive Gedanken zu bekommen, aber auch manchmal in die Vergangenheit zu reisen und da sich an schöne Dinge zu erinnern. Du hast unseren Sizilienurlaub angesprochen. Also wenn ich heute noch Zitronen rieche, sitzen wir sofort wieder beide an der Bar und genießen unseren Rosario-Cocktail. Also das sind alles solche Sachen, ja, einfach bewusst sich selber Zeit nehmen, bewusst im Hier und Jetzt sein. Und ich gestalte es eben auch so, dass wenn wirklich sehr schwierige Themen mal da sind, auch viel zu kommunizieren mit meinem Partner, habe da zum Glück einen Partner an der Seite, der da auch immer offen ist, der immer zuhört. Das ist auch unheimlich wichtig, das von sich dann mal wieder abzuladen. Wir nehmen das alles auf und wir kriegen das auch gut verarbeitet, aber manche Dinge müssen eben dann doch nochmal ausgesprochen werden, um dann wirklich ganz aus allem raus zu sein. Und das sind eben so die Dinge, die ich tue, um da meine mentale Gesundheit ordentlich zu achten.
Also, was mir sehr gut gefällt an der Art und Weise, wie du arbeitest, die Authentizität, die du mitbringst. Es ist wichtig, auch selbst das zu leben und in seiner Balance zu sein, wenn man in diesem Beruf tätig ist. Weil eins muss ich schon noch sagen, ich sehe auch immer wieder Kolleginnen und Kollegen, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob die Ausbildung, die sie gemacht haben, eigentlich zur eigenen Therapie dient oder ob das tatsächlich ist, natürlich auch, man ist immer selbst sein bester Patient, so wie im Wirtshaus sagt man bei uns, der Chef manchmal der beste Kunde ist, aber so sind auch wir selbst unsere eigenen besten Kunden. Aber es ist schon auch wichtig, dass man das auch selber lebt, praktiziert, ja, und auch Erfolge darin hat, damit man mit anderen Menschen auch arbeiten kann. Ich sage immer, man muss selber rein sein.
Absolut.
Mit sich, um überhaupt solche Kundengespräche oder in meinem Fall Duftanwendungen durchführen oder Duftberatungen durchführen zu können.
Ja, da bin ich ganz bei dir.
Ja, und du hast auch das Thema angesprochen, Düfte und Erinnerungen. Natürlich, das empfehle ich schon, wenn Sie irgendwo einen schönen Urlaub planen. Planen Sie bitte Duft mit ein, weil mit Hilfe des Duftes können Sie zu einem späteren Zeitpunkt die schönen Erinnerungen wieder abrufen. Und gerade in Zeiten, wo man sich schwer tut, was Positives zu sehen, den Fokus auf was Positives zu lenken, kann ein Duft in Sekundenschnelle hier ein Lächeln wieder ins Gesicht zaubern. Auch zur Schockbekämpfung wird da eingesetzt. Mhm. Genau. Ja, wir haben jetzt in die Vergangenheit geschaut. Wir haben auch schon ein bisschen gesagt, was man für den nächsten Urlaub planen kann. Viele Menschen haben in Zeiten wie diesen, die ja politisch sehr brisant sind, egal wo man hinschaut, es brodelt überall, im Kleinen wie auch im Großen. Was empfiehlst du Menschen, die unter Zukunftsängsten leiden?
Ja, also in allererster Linie, und das bringt so ein bisschen meine Natur mit, würde ich Dinge immer positiv besetzen. Also jede Angst hat auch einen Grund und kann auch durchaus was Positives mitbringen. Also es ist per se nichts Schlechtes, eine Zukunftsangst zu haben. Das müssen sich viele Menschen sehr bewusst machen. Angst schärft unseren Blick, das bringt schon unsere Evolution mit. Ja, also früher, wenn die Menschen Angst hatten, waren die aufmerksam, waren die gerichtet auf das Ziel oder auf das Problem, was da herrscht. Also wir sollten in erster Linie die Angst erstmal positiv besetzen. Das nimmt dem Ganzen schon sehr, sehr viel Schrecken. Und dann müssen wir natürlich schauen, wo kommt es her? Ist es eine konkrete Angst, die ich habe, weil mir ein Jobverlust droht oder weil mir eine Trennung droht? Oder ist es eine undefinierte Angst? Also ist sie anlassunabhängig? Ja, also das sind zwei ganz große unterschiedliche Sachen. Ich kenne einige Menschen, denen geht es gut. Die haben nichts auszustehen. Da müssen keine Ängste sein. Die sind finanziell abgesichert. Die sind in einer stabilen Partnerschaft. Und trotzdem plagen sie Zukunftsängste. Und da muss man eben mal schauen, woher kommt das? Also der erste Tipp, den ich quasi den Klienten oder jetzt den Zuhörern geben würde, ist da wirklich mal in die Ursachenforschung zu gehen. Wo kommt es her? Wovor habe ich Angst? Ganz konkret. Also ich muss es wirklich konkret benennen können und kann dann auch konkrete Ziele mir erarbeiten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich brauche ein Ziel. Wenn ich einfach sage, ich habe Angst und ich ergebe mich dieser, dann wird sich daran auch nichts ändern. Was ist denn meine Angst und was kann das Ziel dahinter sein? Ist ganz, ganz wichtig im ersten Schritt. Der zweite Schritt wäre dann quasi eine Struktur reinzukriegen. Wie kann ich dieses Ziel erreichen? Und da ist es sehr wichtig, dass fehlt vielen Menschen, konkrete Ziele zu formulieren. Also ich nehme mal jetzt so ein ganz banales Beispiel. Ich will abnehmen. Das ist kein Ziel, mit dem du dein Ziel erreichst. Ich möchte bis Ende Februar 10 Kilo abgenommen haben und dazu werde ich Sport treiben. Das sind konkrete Ziele. Und genauso sollten wir es mit den Ängsten auch an Hand haben. Wir brauchen konkrete Ziele und konkrete Strukturen, diese zu erreichen. Und das nimmt dem Ganzen so ein bisschen dem Schrecken vorm Unbekannten, was die Zukunft ja immer ist. Die Zukunft ist uns immer unbekannt, deswegen macht sie manchmal auch Angst, weil wir eben nicht wissen, was kommt, weil wir es nicht unter Kontrolle haben, wie jetzt eben die Gegenwart oder noch besser in der Vergangenheit wissen, was schon passiert ist, sehr komfortabel. Und dann muss ich mich darauf besinnen, was sind meine Ressourcen? Wo stehe ich also im Leben? Wie bin ich hierher gekommen? Ich bin hier nicht einfach so gelangt. Ich habe Ressourcen, die ich mitbringe, genutzt. Ob das mein Selbstbewusstsein war, ob das meine Kommunikationsfähigkeiten waren, ob das mein ausgezeichnetes handwerkliches Talent war. Das können etliche verschiedene Ressourcen sein, charakterlich wie auch eben haptisch. Und wie konnte ich die nutzen und wie können mir diese in Zukunft helfen, dahin zu kommen? Also viele Menschen, die auch zu mir kommen, tragen alles in sich, was sie an Lösungsressourcen brauchen. Sie können sie nur zum Teil nicht sehen und sie können sie gerade nicht abrufen, weil eben die Last so schwer auf ihnen liegt. Aber jeder von uns trägt alles in sich, seine Ängste und seine Schwierigkeiten zu lösen. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Und auch da sind wir wieder, wie vorhin schon, bei dem Blick nach innen. Also nicht an der Oberfläche kratzen, sondern mal reinzuschauen, was habe ich denn alles schon geschafft? Viele Menschen können sich gar nicht selber loben. Viele Menschen können sich nicht auf die Schulter klopfen und sagen, mein Gott, also ich bin Mitte 30 und ich habe vielleicht schon Eigentum oder ich habe eine tolle Familie gegründet. Ich stehe mit beiden Beinen im Berufsleben. Das sind alles Gründe, sich ruhig mal auf die Schulter zu klopfen. Und das fehlt leider so vielen, weil es abtrainiert wurde oder weil das Selbstbewusstsein nicht genug gestärkt worden ist in Vergangenheit. Und das wäre quasi so der Tipp, wenn das so ein bisschen undefiniert ist. Also wenn diese Zukunftsangst nicht so ganz greifbar ist, aber trotzdem da. Und dann gibt es natürlich auch noch die konkrete Angst, die ich angesprochen habe, also beispielsweise der Jobverlust oder jetzt gerade ein Beispiel vielleicht von einer Klientin von mir, die eine Steuerpfändung bekommen hat und jetzt wahnsinnige Existenzängste hat, die Konten wurden gepfändet. Sie steht im Prinzip gerade vor dem Nichts und da ist es dann ganz doll wichtig, erstmal Klarheit zu schaffen. Was ist Stand X? Okay. Die Konten sind gepfändet, das Finanzamt will von mir Geld, ich kann aber auf keins zugreifen und ein Einkommen habe ich gerade nicht. Also wirklich Klarheit im Sinne von Fakten schaffen. Und dann ist es wichtig, ins Handeln zu kommen. Wirklich ins Handeln zu kommen. Und viele Menschen stagnieren in dieser Klarheit. Die schaffen es, diese Klarheit für sich zu schaffen und stagnieren dann aber, weil sie denken, diesen Berg kann ich niemals überwinden. Wichtig ist dann aber hier wirklich kleine Schritte zu gehen, zu sagen, okay, ich rufe beim Finanzamt jetzt, um bei unserem Beispiel zu bleiben, an. Ich frage nach einer Ratenzahlung. Ich frage nach Möglichkeiten des Aufschubs. Also wirklich aktiv ins Handeln zu kommen und peu à peu in kleinen Schritten diesen Berg eben abzuarbeiten. Und das ist nicht einfach und das sagt sich immer leichter, als es dann am Ende getan ist. Aber wichtig ist eben, diese Stagnation zu überwinden. Ansonsten passiert eben leider gar nichts und man bleibt in dieser Angst einfach hängen. Und im dritten Schritt würde ich dann empfehlen, wirklich das Selbstbewusstsein zu stärken. Auch hier wieder kleine Erfolge zu feiern. Das Finanzamt hat mir die Ratenzahlung zugesagt. Ich kann wieder ein kleines Stück nach vorne blicken. Ich kann das Stück für Stück abtragen, ne? Und darüber sich wirklich Selbstbewusstsein zu schaffen und da eben auch die Ressourcen wieder zu sehen. Mein Gott, ich habe mich getraut. Ich habe den Mut aufgebracht. Ich habe kommunizieren können, klar und deutlich, was mir auf dem Herzen liegt. Und damit kann ich am Ende Lösungen finden. Also das wären so drei ganz praktische Schritte, die ich meinen Klienten empfehlen würde, da diese Angst oder dieser Angst, diesen Schrecken zu nehmen und sie zu was Realem und zu was Stemmbarem zu machen. Genau.
Sehr, sehr schön, ja. Also super auf den Punkt gebracht. Ich finde, das ist so wichtig, dass man auch in so kurzer Zeit, wie du das jetzt gemacht hast, jemandem erklären kann, wie man hier Probleme in den Griff bekommen kann. Und das ist im Kleinen gleich wie bei diesem Beispiel, das durchaus ein großes Thema natürlich ist. Und wenn man sich hier mit ätherischen Ölen unterstützen möchte, möchte ich noch einmal in Erinnerung rufen, die ätherischen Öle, die ich heute schon angesprochen habe, um die Klarheit zu finden, was ist zu tun, was ist Sache und die Fakten auf den Tisch zu legen. Dazu empfiehlt sich Zitronenöl auch zu verwenden, wie ich vorhin auch schon angesprochen habe, das Thema Klarheit. Das zweite ist, dass man sich je nachdem, wenn man schwer ins Tun kommt, empfehle ich eben eine Erkältungsbalsame oder Rosmarin, dass man in die Aktivität hineinkommt, aber die eigenen Grenzen besser spürt. Wenn ich aber jemand bin, der jedes Problem mit voller Aktivität und mit wenig Geduld lösen möchte und nicht mehr schlafen kann zum Beispiel, weil ich jetzt dieses Problem am liebsten sofort und heute erledigt haben möchte, aber das geht halt nicht, ja, und man muss ein bisschen Geduld aufbringen, dann empfehle ich hier eben die Rosengerane, die auch dieses Beziehungsthema ist, dieses zu spüren, dieses Du zu spüren, mehr in diese Dualität auch hineinzugehen, in dieses soziale Interagieren, auch mit dem Finanzamt, wenn man telefoniert zum Beispiel, ja. Also da ist sicher die Rosengerane oder Blütenöle generell sind hier sehr zu empfehlen. Und dann brauche ich noch etwas für die Stabilität, damit ich Halt finde. Und das im Unterbewusstsein, du hast gesagt, also Angst und Panik, das sind ja oft eben, also das sind die Gefühle, die man in solchen Situationen hat bei Zukunftsangst. Und das Spannende, anatomisch gesehen, ist ja das, dass dieses limbische System, unser Emotionszentrum, jener Bereich, der die Angst verarbeitet oder auch für Entscheidungen zuständig ist, liegt im Bereich der Mandelkerne, die Amygdala. Und besonders spannend ist, dass genau diese Bereiche, diese Gehirnzellen im limbischen System, im Mandelkern, auch an der Geruchsverarbeitung beteiligt sind. Das heißt, ich wirke mit einem Duft direkt auf diese Zentren, wo meine Ängste sitzen. Und besonders beliebt, um Geborgenheit und Sicherheit zu bekommen, sind bei den meisten Menschen, nicht bei allen, vanilleähnliche Düfte. Zum Beispiel Vanilleextrakt vermittelt das Gefühl der Geborgenheit, der Sicherheit. Das Fruchtwasser im Mutterleib duftet schon Karamell, vanilleartig. Die Muttermilch duftet vanilleartig. Und das löst bei uns im Unterbewusstsein diese Erinnerung aus, es ist alles in Ordnung, du bist beschützt, du bist versorgt. Wenn ich Vanilleextrakt nicht so gerne mag, kann ich auch Benzoe verwenden. Benzoe ist ein Harz. Benzoe ist auch ein vanilleähnlicher Duft, vermittelt aber eher so ein Gefühl des Schutzmantels, eines äußerlichen Schutzmantels. Und natürlich kann ich diese drei ätherischen Öle kombinieren. Ich nehme zum Beispiel 2 Tropfen Benzoe oder Vanille, dann 4 Tropfen, entweder Rosmarin oder eine Blüte und 6 Tropfen Zitrone. Das wäre zum Beispiel eine schöne Mischung für wenn man sich ein Körperöl herstellen möchte. Das gibt man zum Beispiel in 20 Milliliter Jojoba oder Mandelöl und schmiert sich damit in der Früh und am Abend die Füße bis über die Knöchel an. ich sage immer Aromasocken dazu, so wie die Socken eben sind, bis über die Knöchel einschmieren. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Techniken zu kombinieren. Das heißt, man geht aus verschiedenen Seiten die Thematik, der Thematik auf den Grund. Was ist das Besondere am systemischen Arbeiten? Und für wen ist denn überhaupt diese Art von Coaching geeignet?
Ja, zum systemischen Arbeiten kann ich eigentlich alle Menschen einladen, die eine gewisse Offenheit mitbringen. Also das ist so die Grundvoraussetzung. Alle Menschen, die eben bereit sind, A-Themen anzugehen, wie wir es vorhin schon besprochen hatten, aber auch mal was Neues zu probieren. Das ist eigentlich so der Kern des systemischen Arbeitens mit verschiedenen Methoden, mit verschiedenen Gedankenexperimenten, da mal in neue Perspektiven auch einzutauchen. Nicht immer nur, was fühle ich dabei? Auch mal da rauszutreten und zu sagen, was würde der denn jetzt über mich sagen? Oder was könnte er mir denn jetzt von außen empfehlen? Also im systemischen Arbeiten beziehen wir auch immer das soziale Umfeld mit ein. Nicht unbedingt aktiv, aber eben in diesen Gedankenexperimenten. Wir probieren dort sehr viel mit Methoden, sehr viel mit neuen Ansätzen. Also so arbeite ich zumindest im systemischen Arbeiten, eben mal so ein bisschen out of the box zu gehen und da eine neue Perspektive einzunehmen. Und wie schon angesprochen, das kann ganz unterschiedlich sein durch andere Menschen oder wir gucken uns mal unser ganzes soziales System, in dem wir uns bewegen, an, indem wir einfach mal zum Adler werden und von oben darauf schauen, wie stehen denn die Menschen zueinander? Wer steht denn sehr weit weg gerade von mir? Wer steht denn gerade sehr nah an mir dran? Und sehr wichtig im systemischen Arbeiten ist da wirklich ins Fühlen kommen. Und das klingt immer erstmal so ein bisschen abstrakt für manche Menschen. Was bedeutet das denn? Aber man möchte nicht glauben, wie viel das in einem auslöst und wie viel Lösungen es einem bietet, da wirklich mal zu fühlen. Also gehe ich jetzt Weg X oder gehe ich jetzt Weg Y? Ich mache sehr gerne mit meinen Klienten mal die zwei Wege oder wenn zwei Entscheidungen offen sind und eine ist zu treffen, mal auf einen Zettel zu schreiben und sich einfach mal darauf zu stellen und mal eine Minute lang zu spüren, was macht es denn jetzt mit mir, dass ich hier auf Weg X stehe und was macht es denn mit mir, dass ich auf Weg Y stehe. Auch ich sehe natürlich unheimlich viel in der Körpersprache, aber viel wichtiger ist eben, was spürt der Klient dabei? Und das ist eigentlich so ein bisschen der Kern in der systemischen Arbeit, dass wir da wirklich nicht an der Oberfläche bleiben. Da schließt sich der Kreis eben auch wieder, sondern da in uns hinein, ins Fühlen kommen, weil unser Bauch uns in der Regel immer den richtigen Weg zeigen wird. Und das ist das, was viele verlernt haben und wo wir unbedingt hin zurückkommen sollten, wieder auf unsere Intuition zu vertrauen, auf unser Bauchgefühl zu vertrauen. Und wir arbeiten immer lösungs- und zukunftsorientiert. Ja, also es gibt auch natürlich Traumata etc., Begegnungen oder Ereignisse in der Vergangenheit, die bedürfen Arbeit. Das sind dann eher die Therapeuten, die diese Themen bearbeiten. Im Systemischen arbeiten wir eben eher auf die Lösung hin. Wir schauen uns nicht so viel an, wie ist es dazu gekommen. In der Regel können wir das sowieso nicht ändern, ne, sondern wir schauen an einem ganz konkreten Beispiel, zum Beispiel bei Prüfungsangst. Die Prüfung liegt vor mir. Das bringt alles erstmal in dem Moment nichts zu schauen, warum ist es denn so, sondern wir gucken nach vorne und sagen, wie können wir es denn ändern? Wie können wir aktiv gestalten, dass du mit breiter Brust in diese Prüfung reingehst und dass du die rockst, so wie du die rocken kannst und dein Kopf steht dir nicht im Weg. Also wir schauen immer nach vorne und da wirklich auch lösungsorientiert und ich merke an der Stelle einfach, dass das vielen Leuten extrem gut tut, weil die so ein bisschen in ihrem Strudel auch an negativen Gedanken oder Problemen gefangen sind und da mal rauszutreten und zu sagen, ach, am Ende des Tunnels scheint ja doch Licht. Und da will ich doch hin. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da haben wir große Erfolge in der systemischen Arbeit, eben weil wir den Blick dahin zum Positiven wenden und zur Lösung wenden. Ja, und auch da wieder eben diese eigenen Ressourcen viel besser aktivieren können, die uns dann eben Richtung Licht im Tunnel auch bringen.
Sehr, sehr spannend. Also wirklich eine tolle Sache. Dieses systemische Arbeiten habe ich selber auch schon ein paar Mal in Anspruch genommen und ich kann wirklich sagen, es ist faszinierend, wie gut das funktioniert und es ist faszinierend, wie das funktioniert. Es ist auch gut, finde ich, wenn man noch nicht auf alles eine Antwort hat und manchmal auch den Zauber spüren kann. Das erfüllt einem auch, das hat etwas Magisches, etwas Märchenhaftes, auch ein bisschen die Art und Weise, wie es funktioniert, nicht das, was gelöst wird. Das muss man schon dazu sagen, das ist ganz real und funktioniert einfach im klassischen Alltag und ist wirklich eine tolle Sache. Ja, wenn du systemisch arbeitest, arbeitest du mit verschiedenen Menschen. Wie schaut es denn generell aus mit Beziehungen? Was ist denn das Geheimnis einer guten Beziehung? Es gibt ja verschiedene Arten von Beziehungen. Beziehung zwischen Frauen, also im Sinne von Freundschaft, aber auch im Sinne von Partnerschaft, Eltern-Kind-Beziehung. Genau. Was ist das Geheimnis? Wann funktioniert es?
Wann funktioniert es? Das ist natürlich die große Frage, die alle gerne nur ganz, ganz schnell beantwortet haben wollten. Und es gibt ja auch nicht umsonst Ratgeber über Ratgeber, Literatur über Literatur. Also da gibt es ja wirklich lexikaweise quasi Anleitungen von Date-Night-Books über, ach, was habe ich alles gesehen für eine gute Beziehung. Meiner Meinung nach, und das ist auch wirklich nur meine Meinung, die muss sich auch niemand annehmen, gibt es aber nur eine einzige Sache in einer Beziehung, die stimmen muss, und das ist die Kommunikation. Egal ob zur Freundin, zum Partner, zu Eltern, zum Kindern, über die Kommunikation kann ich meiner Meinung nach alles lösen. Und da gibt es drei Grundpfeiler, möchte ich sie mal nennen, die die Kommunikation betreffen. Das ist zum einen Offenheit, also wenn wir mal in der klassischen Paarbeziehung bleiben, Offenheit schafft so viel Freiraum, dass Konflikte gar nicht entstehen. Also nehmen wir kleine Beispiele. Ich komme von Arbeit. Meine Kollegin hat mich wieder so maximal gestresst, dass ich am liebsten einen Teller gegen die Wand werfe. Oder der Mann kommt nach Hause und hatte gerade auf der Straße einen Konflikt mit einem anderen Autofahrer und ist wütend. Wenn ich meinem Partner dann nicht spiegel, warum bin ich so, wie ich gerade bin, kann es zu Konflikten führen. Der andere fühlt sich angegriffen. Ne? Wir haben vier verschiedene Ebenen auch der Kommunikation. Wie kommt es auf meinem Emotionsohr an? Wie war mein eigener Tag? Da spielen ja eben auch so viele Faktoren rein. Wie nehme ich den anderen wahr? Wenn ich da offen kommuniziere und sage, bitte Schatz, lass mir 5 Minuten. Der auf der Straße hat mich gerade so gestresst. Dann weiß mein Gegenüber, es liegt nicht an mir. Und damit ist schon ganz, ganz viel Konfliktpotenzial aus der Situation raus. Und auf der anderen Seite ist es eben wichtig, Verständnis zu haben. Also der Gegenspieler von Offenheit ist für mich immer Verständnis. Okay, ich verstehe dich, Schatz. Du brauchst deine 5 Minuten. Ich gebe sie dir. Oder erzähl mir doch von deiner Kollegin. Ne? Nicht dieses Abtun mit, ach, mit der hast du doch immer Konflikte. Das bringt dir in dem Moment nichts. Ne? Wenn dein Partner dir Offenheit zeigt, bring ihm das Verständnis, was er verdient hat, auch gegenüber. Und ich sag dir, Ingrid, 90% aller Konflikte in Beziehungen wären in Luft aufgelöst, wenn Menschen so handeln können. Und das ist schwierig und das funktioniert natürlich auch nicht immer. Ne? Wir haben alle Tage, an denen sind wir überreizt und gestresst und dann ist es schwierig zu sagen, ach, ganz in Ruhe erkläre ich dir, was meine Situation ist. Aber wenn man sich so ein bisschen darauf besinnt, wirklich sein Inneres seinem Partner preiszugeben oder seiner Freundin oder seinem Kind, ich finde es auch ganz wichtig, Kindern mal zu spiegeln. Du, es liegt nicht an dir, aber ich bin gerade wütend. Na, dann weiß das Kind damit etwas anzufangen. Dann weiß es, okay, ich habe gar keinen Mist gebaut. Ich weiß gar nicht, warum Mama so schlecht drauf ist. Ach, sie ist so schlecht drauf, weil sie auf Arbeit Stress hatte. Ich komme in 10 Minuten nochmal. Und so entwickeln auch Kinder Verständnis. Also es ist unheimlich wichtig, diese beiden Seiten der Kommunikation in einer Beziehung wirklich zu hegen und zu pflegen und auch zu üben. Das ist Punkt 1. Punkt 2 finde ich enorm wichtig, vorwurfsfrei zu kommunizieren. Wir nennen es gewaltfreie Kommunikation in der Beratung. Das finde ich immer ein sehr hartes Wort, aber dieses Vorwurfsfreie, nicht du hast die Spülmaschine wieder nicht ausgeräumt, das bietet den Nährboden Deluxe für Konflikte. Ich wünsche mir, dass du noch die Spülmaschine ausräumst, Schatz, weil ich eben noch einkaufen fahren muss. Selber Inhalt, ganz andere Situation. Dein Partner spürt deine Bedürfnisse, er spürt, dass du es gerade nicht leisten kannst und ist viel schneller gewillt, da auch einzuspringen und zu sagen, ach Mensch, und im nächsten Schritt zu sagen, ich hätte es ja auch mal selber sehen können. Na, dann sind wir ganz oben auf der Beziehungsebene angelangt. Ja, also wenn dieses Verständnis kann aber eben nur wachsen über so eine Kommunikation. Ich wünsche mir von dir, ich hoffe, dass es so ist. Ne? Also wirklich auch die Ich-Perspektive anzuwenden, um aus diesem Vorwurfsfreien rauszukommen. Weil jeder Mensch fühlt sich angegriffen, wenn es einen Vorwurf gibt. Das ist ganz normal, das liegt in unserer Natur. Ne? Wenn ich jetzt zu dir sage, ach du Ingrid, du könntest ruhig mal ein bisschen mehr über Düfte erzählen, würdest du auch sagen, sag mal Nadja, mache ich doch die ganze Zeit. Was willst du denn jetzt von mir? Ne? Aber wenn ich jetzt sage zu dir, Ingrid, ich wünsche mir, dass du das zu dem Rosmarin noch mal ein bisschen ausbaust, kommt das unheimlich positiv bei dir an. Du fühlst dich gewertschätzt und du hast Lust, mir zu antworten. Na, also das sind so ganz kleine Stellschrauben in der Kommunikation, die für ganz viel Harmonie und Entspannung letztendlich auch sorgen können. Und der dritte Punkt, der mir sehr wichtig ist, ist Kommunikation auch aktiv zu forcieren, sprich sich wirklich aktiv Zeit zu schaffen. Wir kennen das alle, unser Alltag ist vollgestopft. Wir haben vielleicht noch zwei kleine Kinder, beim Armbrot ist Theater, das muss auch noch abgeräumt werden, die Spülmaschine muss reingeräumt werden, die Kinder müssen ins Bett. Ich brauche den Zuhörern wahrscheinlich nicht erzählen, was in so einem Alltag alles anfällt und dass es schwer ist, sich wirklich zuzuhören. Deswegen wäre der Tipp, schafft euch aktiv Räume. Nehmt euch eine halbe Stunde am Tag, wenn die Kinder im Bett sind oder in der Mittagspause oder wann auch immer diese halbe Stunde sein kann. Lasst den Fernseher die halbe Stunde aus und hört euch aktiv zu. Wie war euer Tag? Mit wirklichem Interesse. Dass der Partner nicht das Gefühl hat, wir gehen einander verloren. Das höre ich sehr häufig bei Paaren. Wir haben uns auseinandergelebt. Ja, warum habt ihr euch auseinandergelebt? Weil ihr den Kontakt zueinander verloren habt. Und dieser Kontakt kann mittels ganz aktiver Gestaltung eben erhalten werden. Nehmt euch die Zeit aktiv, plant sie euch ein und ihr werdet sehen, es bringt euch ganz, ganz weit voran und sehr, sehr viel Harmonie in die Beziehung.
Ja, das glaube ich auch. Und für eine harmonische Kommunikation gibt es natürlich auch ein paar Dufttipps. Aber besonders hervorheben möchte ich hier die Raumbeduftung, insbesondere mit Grapefruitduft. Grapefruit ist ein Duft, der sehr unaufdringlich ist, angenehm und man riecht ihn nicht besonders stark. Im ersten Moment schon, wenn man den Diffuser oder die Duftlampe befüllt, aber dann nicht. Grapefruit ist der Duft der sorgfältigen und harmonischen Kommunikation. Kann man natürlich auch mit anderen Düften kombinieren. Ja, sehr, sehr spannend. Abschließend noch eine Frage. Was ist Glück für dich?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Also ich glaube, Glück ist ein relativ schwieriges Thema, weil objektiv glücklich zu sein scheinende Menschen sind meistens gar nicht so glücklich, wie sie scheinen. Und das ist so ein bisschen die Krux an der Frage, was ist eigentlich Glück? Ich glaube, Glück ist in erster Linie eine bewusste Entscheidung, zumindest für mich. Es wird niemand an der Tür klingeln und dir einen Topf voller Glück bringen und es wird auch kein weißer Reiter daherkommen und dir das Glück servieren. Glück kommt aus dir selber und du musst dich aktiv dafür entscheiden. Es wird nicht einfach kommen. Wichtig ist auch, denke ich, zu akzeptieren, dass man nicht immer glücklich ist. Also niemand steht auf und ist 24/7 immer glücklich. Na, aber man kann natürlich bewusste Entscheidungen treffen, sich bewusst machen, welches Glück habe ich. Na, und wenn wir da mal zum Beispiel in die Bedürfnispyramide schauen, wie gut geht es mir eigentlich? Also wirklich bewusst machen, ich lebe in Sicherheit, ich habe keine finanziellen Sorgen, ich habe eine funktionierende Familie. Das sind für viele Menschen große Selbstverständlichkeiten und die sind aber meiner Meinung nach die Basis für Glück. Die Basis, dass wir in uns Glück spüren können. Ja, also wenn ich mich bewusst dafür entscheide, mit mir und meinem Leben zufrieden bin, dann kann ich das auch ausstrahlen und je mehr ich das ausstrahle, desto mehr kommt es zu mir zurück. Und viele Menschen gehen leider dahin, dass sie sagen, ich brauche Glück von außen. Ich brauche einen Menschen, der mich glücklich macht. Ich muss einkaufen gehen, damit es mich glücklich macht. Ich muss in den Urlaub fahren. Das wird dir kurzfristig Glücksgefühle bringen, aber eine tiefe und innere Zufriedenheit wirst du darüber nicht bekommen. Und deswegen da wirklich den Tipp, achtsam zu sein und dankbar zu sein. Ich glaube, ganz viel Glück kommt aus Dankbarkeit. Ich setze mich zum Beispiel jeden Morgen hin und schreibe 3 Dinge auf, für die ich dankbar bin. Einfach um dieses Bewusstsein zu schärfen. Was habe ich eigentlich alles? Und darüber empfinde ich persönlich Glück und auch ein Teil Demut gehört für mich dazu. Also wirklich demütig auch mal vor dem zu sein, was wir haben, wo wir leben, wie wir leben dürfen. Und das sind so meine Sachen, an denen ich mich festhalte und die mir eben dieses tiefe und innere Gefühl von Glück geben, das ich wirklich auch ja allen Menschen ringsherum auch wünsche, dass sie das empfinden können.
Sehr, sehr schön. Schöner kann man das nicht formulieren. Wirklich. Das macht mich glücklich, wenn ich das höre. Das sehr, sehr schön, ja. Und ich finde auch, da schließt sich auch der Kreis zu dem, was wir eingangs erwähnt haben, nämlich die Oberflächlichkeit. Um glücklich zu sein, muss man in die Tiefe spüren, in die Tiefe schauen oder vielleicht auch tief inhalieren, tief schnuppern an einem Lieblingsduft. Auch das macht mich sehr glücklich. Ja, liebe Nadja, vielen lieben Dank für diese wertvollen Tipps und Inspirationen. Wo kann man dich erreichen, wenn man noch Fragen hat? Machst du übrigens auch Beratungen online?
Ja, dazu, ich mache reine Online-Beratung. Also ich habe wirklich ein reines Online-Angebot. Das heißt auch, wenn sich jetzt der eine oder andere Zuhörer angesprochen fühlt, unter www.mosaik-beratung.de, aber auch .at für die österreichischen Zuhörer, könnt ihr mich erreichen. Da steht die Telefonnummer oder auch eine Kontakt-E-Mail-Adresse. Und eben durch diese reine Online-Beratung ist es völlig ortsunabhängig. Und wir sind auch zeitlich sehr, sehr flexibel. Das habe ich manchmal das Thema, dass eben doch Praxis Zeiten für Menschen ein bisschen schwierig sind. Also wenn die Not groß ist, auch gerne abends oder in aller Früh, könnt ihr mich erreichen und freue mich dann auf jeden, der den Mut aufbringt, in seinem Leben aktiv was anzugehen und da Glück und Zufriedenheit wieder im Leben zu etablieren.
Ja, vielen Dank. Das ist wirklich ein schöner Abschluss, freut mich wirklich sehr. Ja, diese Kontaktdaten und Links und auch das Rezept findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Und den nächsten Podcast gibt's wieder in einem Monat. Schön, dass du da warst, liebe Nadja. Und ich freue mich auf euch alle, auch wieder beim nächsten Mal. Alles Liebe, eure Ingrid Kamer.